SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Detailhandelsumsätze sind so tief wie letztmals vor 13 Jahren. Wir erklären. Wenn trotz Ausverkauf Kleider liegen bleiben, machen Einzelne ein Geschäft daraus und verkaufen die Artikel weiter nach Afrika.
Es landet auf den Märkten, so in Ouagadougou, in Dakar, Mbour oder irgendwo in Nordafrika. Oder das sind verschiedene.
Ein Porträt eines Händlers am Rande der Legalität. Erstes Urteil nach Verhaftungswelle in China vor einem Jahr. Der erste Bürgerrechtler wird zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein vergleichsweise mildes Urteil, das Fragen aufwirft. Und ein Drittel von uns Schweizerinnen und Schweizern arbeitet ehrenamtlich.
Es sind enorm viele Schweizer, sei es von der Feuerwehr, über den Fußballclub, über die Bienenzüchter, was es alles Mögliche gibt, irgendwo freiwillig tätig. Und ich denke, das prägt auch die Schweiz ganz fest.
Wie diese freiwilligen Arbeit unser Land prägt, erzählt die Präsidentin der Pfadi-Bewegung Schweiz diese Woche um 13 Uhr in der Rendezvous-Sommerserie «Wir sind die Schweiz». Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Karin Britsch. Sie hat die Nachrichten.
Die Schweizer Detailhändler haben im Juni weniger verkauft als im gleichen Monat vor einem Jahr. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Die Umsätze gingen insgesamt um 3,9% zurück. Schon in den 4 Monaten zuvor waren die Verkaufszahlen gesunken. Den größten Einbruch gab es im Nicht-Nahrungsmittelsektor. Dort nahmen die Umsätze um 5% ab. Mit 2% etwas weniger stark eingebrochen sind die Zahlen beim Verkauf von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren. In China ist ein Menschenrechtsaktivist zu einer bedingten Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt worden wegen Untergrabung der Staatsgewalt. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Neues China. Es ist das erste Urteil, seit die chinesischen Behörden vor einem Jahr begonnen haben, gegen Bürgerrechtsanwälte und Aktivisten vorzugehen. Insgesamt sind mehr als 300 Personen angeklagt, gemäß Angaben der Hongkonger Interessensgruppe chinesischer Menschenrechtsanwälte, sind 23 von ihnen noch in Haft. Die japanische Regierung hat ein Wirtschaftsförderungsprogramm im Umfang von gut 270 Milliarden US-Dollar beschlossen. Allerdings wird nur die Hälfte davon für neue Ausgaben der nationalen und regionalen Behörden verwendet. Die andere Hälfte entfällt auf bereits bestehende Investitionsprogramme. Die Regierung von Premierminister Shinzo Abe will mit dem Programm die Nachfrage ankurbeln und für ein nachhaltiges Wachstum sorgen. Das Programm kommt im September noch vors Parlament. Der Chef des US-amerikanischen Generalstabs hat sich in Ankara mit dem türkischen Premierminister Binali Yildirim getroffen. Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet, forderte Yildirim dabei erneut eine Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen, der in den USA lebt. Gülen wird von Präsident Erdogan für den Putschversuch von Mitte Juli verantwortlich gemacht. Der US-Generalstab sicherte der Türkei lediglich die Solidarität der USA zu und sagte, dass sein Land die Demokratie in der Türkei unterstütze. Bis zum Austritt der Briten aus der EU wird der neue britische EU-Kommissar Julian King für den Bereich Sicherheit und Terrorbekämpfung in der EU zuständig sein. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den 51-jährigen Diplomaten für dieses Ressort nominiert. Nun muss noch das EU-Parlament zustimmen. Die britische Regierung hatte King im Juli als Kommissar ernannt, nachdem der bisherige EU-Kommissar der Briten, Jonathan Hill, nach dem Brexit-Entscheid im Juni zurückgetreten war. In Südkorea dürfen 80 Automodelle aus dem VW-Konzern vorläufig nicht mehr verkauft werden. Gemäß dem Entscheid des Umweltministeriums betroffen sind Autos der Marken VW, Audi und Bentley. Hintergrund ist der VW-Abgasskandal. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Dokumente über Abgaswerte und Lärmtests bei Dieselfahrzeugen geschönt zu haben. Das südkoreanische Umweltministerium hat bereits eine Geldbuße von 14,3 Millionen Euro erhoben. Die Fluggesellschaft Swiss hat im ersten Halbjahr 2016 weniger Umsatz und Gewinn gemacht als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Der Umsatz ging um 3% zurück auf rund 2,3 Milliarden Franken. Der Gewinn sank um 28% auf 153 Millionen Franken, hauptsächlich wegen des starken Schweizer Frankens, wie die Swiss mitteilt. Auch haben wenige Fluggäste einen Swiss-Flug gebucht. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Zahlen um 0,9% auf 7,7 Millionen Passagiere. Beim Industriekonzern OC Oerlikon ist der Umsatz im ersten Halbjahr um 15% zurückgegangen auf knapp 1,2 Milliarden Franken. Der Gewinn schrumpfte gemäß einer Mitteilung um 50% auf 43 Millionen Franken. Deshalb passt der Industriekonzern seine Organisation an. Künftig werde Konzernchef Roland Fischer die Leitung des Segments übernehmen. Das Bundesgericht hat den Weg freigemacht für den Bau des neuen Fußballstadions in Aarau. Die Bundesrichter wiesen mehrere Gesuche ab, mit denen der Beschwerdeführer ein Bundesgerichtsurteil von Mitte Mai hatte umstoßen wollen. Das Bundesgericht hatte damals die Beschwerde eines Anwohners gegen die Baubewilligung abgewiesen und einen Entscheid des Aargauer Verwaltungsgerichts bestätigt. Wegen der Beschwerden musste der Baubeginn immer wieder hinausgeschoben werden, der ursprünglich für Herbst 2014 geplant war. In Indien ist die Zahl der Monsunopfer auf über 90 gestiegen. Zudem haben etwa 1 Million Menschen gemäß offiziellen Angaben Schutz in Hilfszentren der Regierung gesucht. Der starke Regen hat im Norden und Osten Indiens breite Landstriche verwüstet, Bäume entwurzelt und Telefonleitungen unterbrochen. Dem schweren Monsun dieses Jahr sind 2 trockene Jahre vorausgegangen. Und damit zum Wetter bei uns. Heute Nachmittag hat es in der ganzen Schweiz viele Wolken. Vor allem am Abend kann es im Norden und Osten auch regnen. Die Temperatur erreicht im Norden 22, im Süden 26 Grad. Morgen hat es im Osten dann zuerst noch Restwolken, sonst wird es wieder ziemlich sonnig. Die Temperatur steigt morgen auf 27 Grad, im Wallis und im Tessin auf 30 Grad.
Die Detailhändler in der Schweiz haben also offenbar ein Problem. Seit anderthalb Jahren gehen die Umsätze kontinuierlich zurück. Im Juni waren die Konsumentinnen und Konsumenten dazu besonders zurückhaltend. Was dahinter steckt, weiß Evelyn Kobler.
Im Januar 2015 hat alles begonnen. Damals hat die Schweizerische Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgehoben. Als Folge davon hat sich der Franken zum Euro schlagartig markant aufgewertet. Seither fahren Herr und Frau Schweizer für ihren Grosseinkauf öfter mal über die Grenze, nach Lörrach, Konstanz, Bregenz oder Como. Dort können sie dank des starken Frankens günstiger einkaufen. Harte Zahlen zu diesem Einkaufstourismus gibt es zwar kaum, doch verschiedene Daten legen nahe, dass der Einkaufstourismus in den letzten 1,5 Jahren zugenommen hat. Neben dem Einkaufstourismus gibt es aber noch andere Gründe, die die Schweizer Detailhandelsumsätze schrumpfen lassen. So verweist beispielsweise eine Ökonomin der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich auf die Stimmung der Konsumenten. Die ist laut verschiedenen Indikatoren derzeit schlechter als üblich. Die Konsumenten sind verunsichert, sie sorgen sich um ihren Arbeitsplatz und entsprechend auch um ihr Einkommen. Da legen sie lieber mal etwas Geld auf die hohe Kante, als es beim Shopping großzügig auszugeben. Gespart wird übrigens nicht bei Lebensmitteln, die braucht es schließlich immer. Gespart wird vor allem bei anderen Dingen, beispielsweise bei Kleidern oder bei Elektrogeräten. Und dann sind da noch die ausländischen Touristen. Immer weniger sind hierzulande auf Einkaufstour, schlicht weil immer weniger hierher kommen. So manch einem Reisenden ist die Schweiz mit ihrem starken Franken mittlerweile zu teuer geworden. Das alles führt dazu, dass die Detailhandelsumsätze weiter zurückgehen. Im Juni gar um 3,9%, wie die neuesten Zahlen des Bundes zeigen. Eine Trendwende ist nicht in Sicht,
sagt Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler im Rendezvous. Und so geht es hier weiter bis um 1. Würden Sie sich nackt ausziehen, um Krankenkassenprämien zu sparen? Natürlich im übertragenen Sinne. Die CSS beschreitet neue Wege, um die Gesundheit ihrer Versicherten zu überprüfen. Das große Fest steht vor der Tür, doch in Rio mögen sich vor allem die Ärmsten kaum freuen. Das Gespräch vor den Olympischen Spielen am Zuckerhut. Kleider zu Dumpingpreisen. Von den Schnäppchen profitieren nicht nur Konsumenten hier, sondern, wenn Kleider im Ausverkauf nicht weggehen, auch Hilfsorganisationen und auch zwielichtige Zwischenhändler. Rauchen Sie? Wie schwer sind sie? Solche Fragen mussten sie sich möglicherweise gefallen lassen, wenn sie kürzlich eine Zusatzversicherung bei der Krankenkasse abgeschlossen haben. Die CSS geht jetzt aber noch einen Schritt weiter als erste Krankenkasse der Schweiz. Sie bietet ihren Versicherten tiefere Prämien, wenn diese sich genug bewegen. Die Daten dazu liefert ein Schrittzähler. Andi Lüscher.
Das Angebot gibt es seit gut einem Monat. Die CSS-Versicherten bekommen Geld zurück, wenn sie zum einen offenlegen, wie viele Schritte sie pro Tag machen und zum anderen gewisse Anzahl Schritte erreichen. Christina Wettstein von der CSS erklärt.
Versicherte, die sich jeden Tag 10.000 Schritte bewegen, bekommen von uns 40 Rappen vergütet. Und jene, die sich zwischen 7.500 und 10.000 Schritten bewegen, kriegen von uns 20 Rappen vergütet.
20 bis 40 Rappen pro Tag sparen oder anders gesagt bis zu 150 Franken pro Jahr. Das schafft in Zeiten mit ständig steigenden Prämien einen gewissen Anreiz, täglich die geforderten 5 bis 7 Kilometer zurückzulegen. Nicht überraschend sind darum die Erfahrungen, welche die CSS letztes Jahr bei einem halbjährigen Testbetrieb gesammelt hat.
Erstens, die Schrittzähler führen zu einer Verhaltensänderung. Konkret heißt das, dass über 70% der Teilnehmer sich mehr bewegt haben im Alltag. Zweitens, die Teilnehmer, die bleiben wirklich dran. 9 von 10 Versicherten waren bis zum Ende des Projekts aktiv dabei.
Und die allermeisten von ihnen machten auch nach dem Pilotprojekt weiter. 2800 Kunden tragen laut der CSS einen solchen Schrittzähler am Handgelenk, an der Hüfte oder am Schuh. Sie haben eingewilligt, ihre Daten verschlüsselt an die Versicherung zu übermitteln. Derzeit werden einzig die Schrittdaten übermittelt, auch wenn diese Messgeräte noch mehr Informationen, wie etwa den Puls, aufzeichnen. Doch wie lange noch? Christina Wettstein von der CSS sagt,
wir sind daran zu überlegen, ob wir einfach auch die Ernährung mit einbeziehen wollen.
Will heißen, wer sich gesund ernährt und das auf seiner Kalorien-App so einträgt, kriegt einen Rabatt. Dass Krankenkassen ihre Kunden ermutigen, fit zu bleiben, hat finanzielle Gründe. Wer fit ist, geht weniger zum Arzt und davon wiederum profitieren die Krankenkassen, weil sie weniger Kosten tragen müssen. Das Tauschgeschäft Geld gegen Fitnessdaten hat aber auch eine heikle Seite. Francis Meyer vom Eidgenössischen Datenschutz sagt es so.
Es stellt sich auch für den Versicherten die Frage, ob er diese Information mit anderen teilen will. Er muss sich bewusst sein, dass Ernährungsinformationen, aber auch Blutwerte oder sonstige Körperwerte, dass die Rückschlüsse auf seine Person erlauben.
Rückschlüsse vielleicht auch auf vorhandene Krankheiten. Und damit besteht eine gewisse Gefahr, dass kranke Versicherte von den Kassen als Risiko eingestuft werden. Sie könnten schlechtere Versicherungskonditionen erhalten oder im Extremfall ganz ausgeschlossen werden. Doch das seien Zukunftssorgen. Gegen das aktuelle Angebot der CSS hat der Datenschützer nichts einzuwenden. Auch weil sich die Prämienreduktion von 150 Franken pro Jahr in Grenzen halte.
Die Rabatte dürfen nicht allzu erheblich sein. Sonst kann ein indirekter Zwang entstehen und dann wäre die Freiwilligkeit nicht mehr gegeben.
Ein Zwang, die eigenen Gesundheitsdaten zu liefern, weil man auf einen Rabatt angewiesen ist. Grundsätzlich lässt sich sagen, wer sich überlegt, seine Gesundheitsdaten für einen Rabatt offenzulegen, der tut gut daran, die kurzfristigen finanziellen Vorteile gegen die langfristigen Nachteile abzuwägen.
Andi Lüscher. Das Ganze basiert übrigens auf Vertrauen. Die Krankenkasse kann nicht kontrollieren, ob am Schluss sie selber oder jemand anders diese Schritte gemacht hat. Die Olympischen Sommerspiele in Rio. Während bei den Athletinnen und Athleten die Vorfreude steigt, ist die Bevölkerung Brasiliens noch tief gespalten. Die eine Hälfte des Landes freut sich auf die Spiele, die andere Hälfte der befragten Brasilianerinnen und Brasilianer steht den Spielen jedoch kritisch bis ablehnend gegenüber. Das zeigen Meinungsumfragen. Wie das in den Armenviertel von Rio tönt, hat unser Korrespondent Ulrich Achermann in der Favela Santa Marta eingefangen.
Ohne Treppensteigen kommt man nicht weit in der Favela Santa Marta. Von ganz unten bis ganz oben am Steilhang im Stadtteil Botafogo sind es 788 Stufen. Auf dem Weg ist es so eng, dass zwei Menschen kaum aneinander vorbeikommen. Man ist sich gezwungenermaßen nahe. Und die meisten Leute erzählen bereitwillig, wenn man sie nach ihren Eindrücken zu den Olympischen Spielen fragt. auch Veronika Mora. Der Mulattin macht Sorgen, dass der Bundesstaat Rio de Janeiro jetzt schon pleite ist und die Löhne der Angestellten nicht mehr pünktlich bezahlen kann. Die Spiele gehen mitten in einer großen Krise los. Und wie wird es danach ausschauen, wenn unser konkursreifer Bundesstaat allenfalls noch für das Defizit der Spiele gerade stehen muss? Wahrscheinlich wird man der Favela den Polizeischutz wegnehmen. Ähnlich pessimistisch ist der Rentner Severino. An einer Stehbar, an der man auf dem beschwerlichen Treppenweg nach oben vorbeikommt, schlürft er einen Kaffee. Die Spiele werden noch ein viel größeres Loch in die Staatskasse reißen. Und statt etwas vom Olympischen Fest zu haben, werden wir kleinen Leute dann gerade stehen müssen dafür und höhere Steuern bezahlen müssen. Ziemlich weit oben in der Favela steht Saleci Martins an der Aussichtsplattform. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf die schicken Stadtviertel Lagoa, Leblon und einen Teil der Copacabana. Saleci ist die geborene Optimistin. Rio ist bereit, ich fiebere den Spielen entgegen und hoffe, dass möglichst viele Besucher kommen. Im Hinblick auf Olympia ist so vieles besser geworden, von dem auch die Allgemeinheit profitiert. In der Innenstadt fährt jetzt ein Tram, in der Hafenzone gibt es eine neue 3 Kilometer lange Fußgänger- und Festmeile. Ich finde es wunderbar. Keinen Steinwurf von der Aussichtsplattform entfernt, werkelt Adalberto Rocha an seinem unverputzten Häuschen. Der bullige Mann zeigt sich als sehr politischer Mensch. Er sieht die Olympischen Spiele im Spiegel der Wirtschaftskrise, die ihn seine Stelle als Handwerker gekostet hat. Es ist doch wieder so wie bei den Fußball-Weltmeisterschaften vor 2 Jahren. Die einzigen, die profitieren, sind die Politiker und die Unternehmer, weil sie sich am Bau der Stadien und Wettkampfarenen illegal bereichern. Ganz falsch liegt der Maurer Adalberto wohl nicht. Die kaum 9 Jahre alte und für die Panamerikanischen Spiele in Rio errichtete Infrastruktur wird für die Olympischen Spiele gar nicht benutzt. Alles wurde neu gebaut. Und das weckt noch immer Misstrauen unter den meisten Brasilianerinnen und Brasilianern.
Vorwiegend Skepsis also im armen Viertel von Santa Marta in Rio. Nachfrage bei Ulrich Achermann. Sind denn vor allem die Armen den Olympischen Sommerspielen gegenüber so skeptisch?
Nein, die Skepsis zieht sich, glaube ich, quer durch alle Schichten. Im Armenviertel ist es vielleicht ein bisschen ausgeprägter, da spürt man es einfach ein bisschen stärker, weil dort natürlich die Leute leben, die wegen der Wirtschaftskrise die Jobs verloren haben, ihre Stellen verloren haben und frustriert sind. Ich glaube, das ist der Grund.
Wir haben vorhin gehört, dass jemand sich sorgt darum, dass die Spiele die Staatskasse noch mehr belasten werden und dass dieses Loch dann gestopft wird, indem man die Steuern erhöht. Ist das realistisch?
Ja, das ist sehr realistisch. Der Bundesstaat Rio ist ja pleite und es gibt eine lange Tradition in Brasilien, dass man die Steuern einfach immer wieder erhöht, wenn kein Geld mehr da ist und gleichzeitig aber eben auch die öffentlichen Dienstleistungen abbaut. Also davon können die Leute wirklich nichts Gutes erwarten. Vor allem dann, wenn die Olympischen Spiele noch ein Defizit produzieren sollten. Das müsste dann nämlich der Bundesstaat Rio noch übernehmen.
Und das käme natürlich genau auf diese Leute in den Favelas doppelt zurück.
Es würde die Ärmsten eigentlich am stärksten betreffen, weil viele Steuern ja sogenannte indirekte Steuern sind, also Mehrwertsteuer zum Beispiel. Wenn man ein paar Brötchen kauft, dann zwackt sich der Staat davon etwa 25% ab. Und da gibt es natürlich nichts Gutes zu erwarten.
Das heißt, die weitere Aussage, die wir gehört haben, dass vor allem Politiker und Unternehmer von diesen Spielen profitieren, auch das stimmt in dem Sinne.
Ich denke, dass es stimmt, dass er so falsch liegt, der Maurer Adalberto mit seiner Einschätzung nicht. Und das zeigt sich einfach daran, dass für die Panamerikanischen Spiele vor 9 Jahren riesige Anlagen, Stadien und so weiter gebaut worden sind, die jetzt gar nicht benutzt werden für die Olympischen Spiele. Da musste alles einfach neu gebaut werden und für entsprechend viel Geld gebaut werden. Und das nährt natürlich tatsächlich den Verdacht, dass man so verfahren ist, damit sich einige Politiker und viele Unternehmer dann wieder bereichern konnten.
Es ist ja nicht nur Skepsis zu hören in Bezug auf diese Spiele, auch in Rio nicht. Ich nehme an, Sie haben neben dieser einen Frau, die wir gehört haben, die sich freut über die neu gebaute Metro, dass es noch weitere positive Stimmen gibt. Was sagen die denn?
Ja, also den Leuten, die die Spiele eigentlich eher positiv sehen, denen ist wichtig, dass diese Spiele gewisse Dinge bringen, die der Allgemeinheit dann eben dienen. Und das ist mit der U-Bahn so, es ist mit dem Tram in der Innenstadt so, mit den Verbesserungen am Hafen von Rio, wo ein sehr futuristisches Museum und eine Festmeile eben entstanden sind. Das sind die Dinge, die den Leuten dann einfallen, wenn man sie fragt, was sie denn Positives finden an den Spielen. Im Übrigen sind die Brasilianer natürlich einfach sportbegeistert auch und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Spiele einmal beginnen, dass sie dann auch mehr oder weniger reibungslos laufen.
Danke, Ulrich Achermann, zurzeit in Rio de Janeiro. Sie hören Rendezvous, es ist 9:09. Der Aufschrei außerhalb Chinas war damals groß. Vor rund einem Jahr sind die chinesischen Behörden gegen Bürgerrechtler vorgegangen. In einer landesweiten Razzia haben sie hunderte Menschenrechtsanwälte und Aktivisten festgenommen. Nun ist ein erstes Urteil gefallen, ein überraschend mildes. Aus Shanghai, Martin Aldrovandi.
3 Jahre Haft auf Bewährung wegen Untergrabung der Staatsgewalt. So lautet das Urteil des Gerichts in der nordchinesischen Stadt Tianjin. Chai Yen-min heißt der verurteilte Menschenrechtsaktivist. Er ist einer von rund 300 Anwälten und Aktivisten, die seit dem Sommer 2015 in China festgenommen wurden. Die Aktivisten waren im Umfeld der bekannten Pekinger Fengrui-Anwaltskanzlei tätig. Die Kanzlei hat sich auf heikle Fälle konzentriert. Sie hat zum Beispiel Mitglieder der verbotenen Falun Gong-Bewegung verteidigt oder den Wirtschaftsprofessor Ilham Toti, der sich für die ethnische Minderheit der Uiguren einsetzte und nun selbst lebenslänglich im Gefängnis sitzt. Die Arbeit der Anwaltskanzlei war den Behörden schon lange ein Dorn im Auge. Dazu gehörten auch Proteste vor Gerichtsgebäuden oder in den sozialen Medien. Für die chinesischen Staatsmedien waren sie böswillige Krawalle und Pöbeleien. Kurz vor dem heutigen Urteil wurde zudem eine bekannte Anwältin derselben Kanzlei freigelassen. Wang Yu hatte sich zuvor in einem TV-Interview von der Anwaltskanzlei distanziert. Sie warf der Kanzlei vor, die chinesische Regierung zu verunglimpfen, damit wolle sie nun nichts mehr zu tun haben. Wangs TV-Beichte ist eines von mehreren ausgestrahlten Videos, in denen sich festgenommene Aktivisten im Fernsehen reuig zeigen. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch verurteilen diese TV-Pranger. Sie sehen die Geständnisse als vollkommen unglaubwürdig an. So wird auch Wang Yu keine andere Wahl gehabt haben. Ihr Sohn und die Mutter leben weiterhin in China und stehen unter staatlicher Beobachtung. Auch das Urteil gegen Chai Yen-min fiel milder aus als befürchtet. Geholfen hat wohl auch die internationale Medienaufmerksamkeit. Außerdem hat Chai Yen-min vor Gericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die meisten der 300 festgenommenen Aktivisten sind längst wieder frei. In dieser Woche werden aber noch 3 weitere Urteile erwartet. Wie sie auch ausfallen werden, die chinesische Regierung hat ihr Ziel bereits erreicht. Mit der konzentrierten Aktion gegen die Menschenrechtsaktivisten hat sie kritische Stimmen massiv eingeschüchtert. Stimmen, die sich eigentlich für eine stärkere Zivilgesellschaft und mehr Rechtsstaat einsetzen wollten.
Groß und grell leuchten derzeit die Ausverkaufsschilder der Modehäuser. Die Badehose oder das Sommerkleid gibt's inzwischen mit bis zu 70% Rabatt. Doch was geschieht mit den Tausenden von Kleidungsstücken, die trotz Billigpreis nicht weggehen? Dennis Schmutz von der Wirtschaftsredaktion, Sie haben den Überblick. Ich vermute jetzt einfach mal, die Kleider gehen einfach zurück ins Lager und kommen dann vielleicht im nächsten Jahr wieder in die Läden. Liege ich da richtig oder falsch?
Ja, das passiert zum Teil tatsächlich. Basics wie weiße T-Shirts zum Beispiel, die werden manchmal in der nächsten Saison wieder in die Kollektion eingebaut. Den Großteil aber, den wollen die Händler weghaben. Gerade sehr modische Ware, wie zum Beispiel farbige T-Shirts, kurze Hosen, die im Herbst dann niemand mehr will, die werden wirklich einfach weiter reduziert, bis jemand kauft. Zuerst sind es meistens bis zu 50% Rabatt, dann 75%. Und am Schluss sieht man dann auch noch Kleiderstände, wo jedes Kleidungsstück vielleicht noch 5 Franken kostet. Und dann gibt es auch noch Firmen wie zum Beispiel Schild oder Globus, die haben einen Outlet, wo sie die Ware noch verkaufen.
Also es wird nichts weggeworfen?
Davon wüsste ich tatsächlich nichts, dass Kleider im Abfall landen. Das können sich die Unternehmen wahrscheinlich auch gar nicht leisten. Eher geben sie sie wohltätigen Organisationen. Läden wie Vögele, Coop oder Zara zum Beispiel, die sagen, sie spenden die Kleider der Caritas, dem Schweizerischen Roten Kreuz oder TaxAid. Andere wiederum, die verkaufen lieber alles selber, eben im Outlet zum Beispiel. Schließlich will man dann doch noch etwas verkaufen mit den Kleidern, auch wenn es auch noch etwas verdienen, wenn es auch nur 5 Franken sind.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass auch im Outlet einiges liegen bleibt. Was geschieht dann mit diesen Kleidern?
Ja, meistens wird die Ware wohl wirklich so weit heruntergesetzt, bis sie wirklich noch irgendwer kauft. Aber dann kann es auch vorkommen, dass die Ware dann vielleicht nächstes Jahr nochmals in den Ausverkauf kommt. Es gibt aber auch Marken, die verkaufen die übrig gebliebenen Kleider an Händler, welche die Ware weiter in Drittweltländer verkaufen. Wie viele das genau sind, das weiß man nicht so genau, weil die nirgends registriert sind, nicht im Handelsregister. Es sind aber sicher einige in der Schweiz.
Danke, Dennis Schmutz. Und Sie haben eben genau einen solchen Zwischenhändler getroffen. Er nennt sich Rashid, denn er möchte nicht mit eigenem Namen genannt werden. Und zwar deshalb, weil er arbeitet, ohne Steuern zu zahlen. Das heißt eben, er arbeitet schwarz.
Seit 40 Jahren ist der Algerier im Geschäft. Mit Hunderten von Marken handelt er.
Vom kleinen Größen bis große Größen, vom Designer bis billig bis sehr teuer. Also es gibt Namen, die darf ich nicht nennen, das ist top.
Unterwäsche, Schuhe, Röcke, T-Shirts, Hosen, alles sei dabei und nicht nur in der Größe XXL, sagt Rashid. Kleider, die in den Läden nicht verkauft werden können, das ist sein Geschäft. Jedes Jahr werden es mehr, denn die meisten Modegeschäfte können sich heutzutage keine großen Lagerplätze mehr leisten, sagt Rashid.
Wenn eine Boutique einen 50 Quadratmeter Laden hat, dann hat sie höchstens 20, 30 Quadratmeter Lager und dann ist das schnell voll. Und dann können sie nicht die Ware von dieser Saison noch lagern für nächstes Jahr. Das geht nicht.
Kartonweise halten die Kleiderläden die unverkauften Hemden, Röcke, Schuhe und Hosen parat, wenn Rashid seine Geschäftspartner vorbeischickt. Zwischenhändler.
Es sind viele, die exportieren nach Ghana, nach Senegal, nach Mali, nach Nordafrika und so weiter. Jetzt ruft ein Händler aus Senegal. Ich muss schnell abnehmen. Salut, Boubacar. Écoute, je te rappelle dans une demi-heure. Oui, la marchandise est présente. Oui, oui. Je te dirai ça plus tard. OK? Au revoir.
Die Ware sei parat, sagt Rashid dem Händler am Telefon. Er rufe später zurück. Boubacar aus Senegal werde die Ware in Afrika weiterverkaufen. Wie all seine Geschäftspartner, sagt Rashid.
Es landet auf den Märkten, so in Ouagadougou, in Dakar, Mbour. Die stellen ein Plastiktuch am Boden und dann verkauft er sein 5 T-Shirt oder 6 T-Shirt, dann hat er seinen Tageslohn.
An jedem T-Shirt, jeder Hose, die er nach Afrika verkaufen kann, verdiene er zwischen 10-30%, sagt Rashid. Wenn er eine Hose für 1,50 Franken weiterverkaufe, verdiene er vielleicht 30 Rappen. Das sei so wenig, dass es sich gar nicht lohne, seine Einkünfte zu versteuern. Er verabschiedet sich. Er habe noch viel zu tun. Boubacar aus Senegal wartet auf seinen Rückruf.
Adi, Frau Schmutz. Schönen Tag.
Der Bericht von Dennis Schmutz. Gleich ist es 1:1 im ersten und vierten Zeit für die Rendezvous-Sommerserie zu unserer Identität. Diese Woche geht es um das typisch Schweizerische am Vereinsleben und am freiwilligen Engagement, zum Beispiel in der Pfadi. Dazu gleich mehr nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die bringt uns Karin Britsch.
Die Schweizer Detailhändler haben im Juni weniger verkauft als im gleichen Monat vor einem Jahr. Die Umsätze gingen insgesamt um 3,9% zurück. Den größten Einbruch gab es im Nicht-Nahrungsmittelsektor. Ein chinesisches Gericht hat einen Menschenrechtsaktivisten zu einer bedingten Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt, wegen Untergrabung der Staatsgewalt. Seit einem Jahr gehen die chinesischen Behörden gegen Bürgerrechtsanwälte und Aktivisten vor. Insgesamt sind mehr als 300 Personen angeklagt. Das deutsche Bundesland Bayern will den Autokonzern VW verklagen. Grund seien die Aktienkursverluste bei den Pensionskassen wegen des Abgasskandals, sagte der bayerische Finanzminister Markus Söder der deutschen Presseagentur. Gemäß Angaben ist Bayern das erste deutsche Bundesland, das eine Klage ankündigt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.